Wir reden heute über Berufsschulen oder besser, wir reden mit Lehrern an berufsbildenden Schulen darüber, was ihren Job ausmacht und was sie gerne ändern würden. Denn sie arbeiten still und effizient im Hintergrund, bekommen aber selten die Aufmerksamkeit, die ihnen zusteht. Am Mikrofon ist Sandra Pfister. Herzlich willkommen. Jeder vierte Schüler lernt in einer Berufsschule. 2,5 Millionen Schüler werden an mehr als 8.500 berufsbildenden Schulen in Deutschland ausgebildet. An Berufsschulen werden viele der Handwerker und Techniker für den Mittelstand ausgebildet, das Rückgrat der deutschen Wirtschaft. Zugleich wird auf Berufsschulen stillschweigend ein Löwenanteil der großen gesellschaftlichen Herausforderungen abgeladen. Akademisch weniger begabte Schüler zu einem selbstständigen Leben zu befähigen, Schulabbrecher fit zu machen für den Arbeitsmarkt und geflüchtete Jugendliche zu integrieren. Doch im Vergleich zu anderen Schulformen wird über die Berufsschulen wenig gesprochen. Vielleicht ist die Gesellschaft desinteressiert am gravierenden Lehrermangel dort. Der wird nämlich immer schlimmer, sagen zumindest die Kultusminister. Und vielleicht sind sie auch desinteressiert am Schrumpfen der Berufsschulen in ländlichen Gegenden. Dabei haben die Weichenstellungen dort gravierende Folgen für später. Wenn Berufsschulen schließen oder Lehrer fehlen, werden bestimmte Berufe in ganzen Regionen sterben. Campus und Karriere fragt deshalb heute, was brennt denn Lehrern an Berufsschulen wirklich unter den Nägeln? Welche Umbrüche, welche gesellschaftlichen Anforderungen machen ihnen zu schaffen? Wie funktioniert die Zusammenarbeit mit den Betrieben und warum fehlen denn gerade so viele Berufsschullehrer? Und darüber reden wir mit Ulrich Keller. Er ist Direktor am Berufsbildungszentrum in Mölln, ist uns zugeschaltet aus Hamburg. Guten Tag, Herr Keller.
Guten Tag, Frau Pfister.
Und Eugen Straubinger ist uns zugeschaltet, Vorsitzender des Berufsverbandes der Lehrkräfte in der beruflichen Bildung. Guten Tag, Herr Straubinger.
Grüß Gott aus dem Süden.
Genau, Herr Straubinger, das sollte man noch sagen, Sie unterrichten in Baden-Württemberg in Balingen und sind Schulleiter. Nun habe ich das so beschrieben, eigentlich wird ständig über Gymnasien berichtet, auch über die Mittelschulen oder Realschulen, Hauptschulen. Berufsschulen tauchen eigentlich nur dann auf, wenn wir über Azubi-Mangel sprechen. Warum glauben Sie, Herr Straubinger, ist das eine Schule, die so ein bisschen unter dem Radar fliegt?
Also ich glaube nicht, dass wir so eine vollkommen vergessene Schulform sind, sondern ich denke, es hat zwei Gründe. Der eine, der ist sogar positiv. Wir waren so eine gute Arbeit, dass wir das unbemerkt erfüllen. Und zum anderen ist es dann schon auch so, das ist ein Riesenthema, was die beruflichen Schulen dann auch abdecken. Und das ist für manche auch sehr, sehr unübersichtlich. Die Berufsschule ist eine Schulart. Die berufsbildende Schule ist der Überbegriff. In der Berufsschule, da findet die Teilzeitausbildung statt und dann gibt es in vielen Bundesländern auch beispielsweise berufliche Gymnasien, Fachschulen und auch Schularten im Übergangsbereich, alles unter einem Dach. Und das zeigt auch schon die Vielfältigkeit unseres Auftrages, also von Integration, Inklusion und natürlich auch dafür zu sorgen, dass die Fachkräftesicherung gewährleistet ist, zusammen mit den Ausbildungsbetrieben und den Kammern. Das umschreibt so unser großes Aufgabengebiet.
Die verschiedenen Terminologien machen es schon deutlich. Berufsfachschule, Fachoberschule, Fachschule, berufliches Gymnasium, Berufsoberschule und so weiter. Also es ist klar, dass es da eine gewisse Verwirrung gibt. Herr Keller, als wir im Vorfeld gesprochen haben, wurde mir dann klar, ich nehme automatisch an, es geht um Azubis. Es geht um Leute, die eine berufliche Ausbildung machen. Das ist gar nicht unbedingt der Fall. Da wird ja auch Abitur gemacht an berufsbildenden Schulen.
Richtig. Und das ist eben auch das komplexe System ein Grund dafür, dass wir als berufsbildende Schulen oder in Schleswig-Holstein auch viele regionale Berufsbildungszentren wenig öffentlich wahrgenommen werden in der Arbeit. Wir haben insgesamt 6 mögliche Schularten nach unserem Schulgesetz und unter diesem Dach der 6 Schularten gibt es nochmal ganz viele verschiedene Bildungsgänge mit sehr verschiedenen Eingangsvoraussetzungen und Bildungsgangzielen. Die Berufsschule im Kern macht an unserem Standort BBZ Mölln ca. 50% aus. Nur die duale Berufsausbildung, also die Azubis, von denen Sie eben gesprochen haben. Dann kommen nochmal ca. 8% da drauf. Das ist unsere Berufsvorbereitung. alle anderen Schularten sind vollzeitschulische Bildungsgänge. Da reden wir nicht von Auszubildenden. Eine Schulart mit der Fachschule ist die Weiterbildung. Also wir sind ein sehr komplexes System. Das wirkt sehr undurchschaubar für die Außenwelt, für Eltern, für Schülerinnen und Schüler, aber auch für die Politik. Und wir sind ein sehr dynamisches System. Bei uns gibt es ständig Bewegungen in den Bildungsgängen. Die einen gehen hoch, die anderen gehen runter. Und mit der wirtschaftlichen Entwicklung verändert sich natürlich auch unser Bildungsangebot unter unseren Dächern.
Haben Sie denn das Gefühl, in einer Welt, die politisch immer mehr nach Akademisierung schreit, dass sie gar nicht so wahrgenommen werden mit ihren Möglichkeiten, dann ist quasi die sichere Wette zu sagen, na, dann machen wir in jedem Fall Gymnasium, da kann man hinterher immer noch gucken.
Ja, das ist mit Sicherheit so. Der gesellschaftliche Fokus liegt für mich eindeutig auf der zunehmenden Quote von Abiturabschlüssen. Und das wurde auch politisch lange Zeit diskutiert und verdrängt automatisch den Stellenwert der dualen Berufsausbildung. Das ist schade. Wir haben reagiert als Berufsbildungszentrum in Mölln und gehen mittlerweile in die vierten Abschlussklassen in der Grundschule, auch wenn wir keine Schnittmenge haben mit dieser Schulform, um aufzuklären und die Vielfalt der Wege über berufliche Bildung aufzuzeigen.
Da haben wir in Baden-Württemberg auch schon reagiert und Hamburg macht es jetzt auch. Hamburg richtet eine Berufshochschule ein, und zwar an der beruflichen Schule. Und wir haben sogenannte Kombistudiengänge. Das ist speziell ein Angebot für Abiturienten, die dann eine Doppelqualifizierung innerhalb von 4 Jahren bekommen. Also zum Beispiel einen qualifizierten Facharbeiter plus ein Abschluss an einer Hochschule. Also Beispiel Industriemechaniker und Bachelor im Ingenieurwesen.
Nun ist aber die Zahl der Lehrlinge insgesamt rückläufig, wenn wir nur den Lehrlingsbetrag betrachten. Die Ausbildungsverträge sind seit 2007 um 15% zurückgegangen. Verfestigt das dann doch die Perspektive, dass eine Ausbildung, damit eine Berufsschule, nur was für eher schlechtere Schüler ist?
Nein, da wehre ich mich auch dagegen, dass an der Berufsschule oder dass die Berufsschule nur so, ich sage es mal ein bisschen despektierlich, so ein Auffangbecken ist für nur schlechte oder schwächere Schüler. Ich denke schon, dass wir ein anderes Problem da noch haben, nämlich auch der Rückgang der Geburtenzahl und wir dadurch durch den demografischen Wandel natürlich auch weniger Ausbildungsverträge haben. Dennoch aber auch so ist, dass natürlich schon viele über das Abitur dann versuchen, direkt in ein Studium zu kommen, aber dann wieder Abbrecherquoten zum Teil in den Ingenieurwissenschaften oder Naturwissenschaften von bis zu 30% sind. Und für die hat man schon wieder auch ein Angebot gemacht. Die sorgen auch dafür, dass die Ausbildungszahlen in Zukunft wieder steigen werden.
Ich würde da gerne noch einen Grund hinzufügen. Ich sehe das ganz genauso wie Sie, Herr Straubinger. Die Ausbildung hat an Image verloren, obwohl sie es nicht verdient hat. Wir haben sehr viele Berufe, die technologisch hoch anspruchsvoll sind. Was ich aber festgestellt habe in den letzten Jahren, ist eine Veränderung bei Eltern, die ja durchaus einen großen Einfluss auf die Berufswahl ihrer Kinder haben. Die Veränderung hat auch eine Haltungsänderung zur Folge gehabt. Eine Haltung zu Ausbildung und zu Facharbeit, die nicht mehr die ist, die es einmal gewesen ist. An unserer Schule ist es ablesbar, die Nachfrage nach vollzeitschulischen Bildungsgängen ist vorrangig vor der Nachfrage nach dualer Ausbildung. Wenn man in den Gemeinschaftsschulen nachfragt, in den 8., 9., 10. Klassen, wie die Bereitschaft ist, in duale Ausbildung zu gehen, dann sind die Zahlen oftmals erschreckend. Und das ist für mich ein Haltungsproblem, an dem wir dringend arbeiten müssen, wohl wissend, dass das nur in ganz langen zeitlichen Abständen zu verändern ist.
Ich meine, eine Trendwende zu erkennen. Also es ist eine Durchlässigkeit da inzwischen über das duale Ausbildungssystem und das ist dann unsere Aufgabe, das in den 4. Klassen oder auch in Baden-Württemberg in den 8. Klassen nochmal den Eltern auch nahezubringen. Wenn man dann auch die Vergleiche zieht, es gibt über 18.000 verschiedene Studiengänge. Demgegenüber stehen um die 350 circa staatlich anerkannte Ausbildungsberufe. Und wenn man dann die Berufe mal anguckt, da ist es wirklich so, dass die Attraktivität zum Beispiel bei Informatikern, bei Industriekaufleuten, bei Mechatronikern insofern auch gegeben ist, dass die auch wirklich gut verdienen. Also deutlich mehr als mancher, der einen akademischen Abschluss hat.
Ich würde ganz gerne noch zwei konkrete Maßnahmen anfügen, die wir bei uns am Berufsbildungszentrum durchführen. Das sind zum einen Projekte, die wir mit Grundschulen machen, wo wir zum Beispiel Bauhandwerkertage für eine Grundschule machen. Ein weiterer Baustein im 8. Schuljahr, 9. Schuljahr, bieten wir Werkstatttage an für Gemeinschaftsschülerinnen und Gemeinschaftsschüler, weil wir die Erfahrung gemacht haben, die ganzen Berufsorientierungsmessen übersättigen uns. Und das Laufen von Stand zu Stand in diesem Bereich ist gar nicht mehr das Kriterium, wonach Jugendliche ihre Berufswahlentscheidung richten, sondern sie wollen praktische Arbeitsvollzüge haben. Wir laden sie ein, in Modulen zum Beispiel eine Woche lang den Gastronomiebereich kennenzulernen oder den Gesundheitsbereich kennenzulernen, um dort über praktische Arbeitsvollzüge auch Freude zu finden an dualer Berufsausbildung.
Sie sprechen von den Berufswahlentscheidungen. Ich möchte gerne noch den Blick auf einen anderen Bereich lenken, der nämlich auch mit diesen Berufswahlentscheidungen zu tun hat, mit dem Lehrermangel an Berufsschulen. Die Kultusministerkonferenz hat zuletzt gesagt, der Lehrermangel in fast allen Bereichen wird zurückgehen bis 2030, außer im Berufsschullehrerbereich. Warum ist der Mangel so eklatant, Herr Straubinger?
Also wir haben schon seit Jahren zu kämpfen an den Bereichen Maschinenbau, Elektrotechnik, Informatik oder auch den Naturwissenschaften, hier die Lehrerstellen so zu besetzen, dass wir das Unterrichtsdefizit auch reduzieren können. Es liegt natürlich auch daran, dass wir zum Teil in starker Konkurrenz sind mit der Wirtschaft. Ein Maschinenbauer, der auch vielleicht sogar als Ingenieur dann über den Direkteinstieg zu uns kommen könnte, der verdient in der auch zu Beginn seiner Berufszeit deutlich mehr, als wenn er jetzt zu uns in den Schuldienst kommt. Wobei wir schon auch sagen können, also man verdient dann schon auch gut.
Verdient so viel wie Gymnasiallehrer, ne?
Ja, genau. Das ist die gleiche Laufbahn. Also da kann man also nicht sagen, dass man da einen schlechten Verdienst hat. Und dennoch gehen die jungen Leute, was aber jetzt auch nicht unbedingt schlecht ist für den Lehrerberuf, dann zunächst in die Wirtschaft und versuchen dort mal die Erfahrungen zu sammeln, also im fachlichen Bereich, und steigen dann viel später dann wieder unter Umständen in den Schuldienst ein. Aber insgesamt ist es so, wir haben da Probleme in den genannten Fächern. Wir haben weniger Probleme im Bereich der allgemeinbildenden Fächern, also Deutsch, das sind ja dann auch die Gymnasiallehrer, die zu uns kommen. Und große Probleme werden wir in Zukunft auch in den Pflegeberufen haben. Da gilt es einfach, die Attraktivität des Lehrerberufs noch besser zu vermarkten.
Was ich mich frage, ist, ob es nicht auch ein bisschen am Image des Berufsschullehrers liegt, dass viele Gymnasiasten oder Lehramtsstudierende sagen, naja, aber das ist vielleicht doch irgendwie eher eine schwierige Klientel, mit der ich zu tun habe. Oder ich mache da so ein bisschen wie in der Grundschule mehr Beziehungsarbeit, als dass ich unterrichte.
Also ich glaube, dass halt vieles auch unbekannt ist. Also der klassische Gymnasiallehrer oder Lehrer in den allgemeinbildenden Schulen, der macht den Weg Schule, Studium, Schule und sieht da gar nichts anderes. Und bei uns ist es halt auch so, dass durch die Vielfalt das auch abschreckend ist. Also wir haben zum Beispiel bei mir an der Schule, nur was das Prüfungswesen anbelangt, 80 Prüfungstage. Ein Gymnasiallehrer, der hat 4 Prüfungstage fürs Abitur. Diese Vielfalt und natürlich auch das wieder ständig sich neu weiterzubilden, fortzubilden, weil die Technik ja auch immens schnell voranschreitet, das kann schon den einen oder anderen ja abschrecken. Ich mache das jetzt seit 35 Jahren. Ich kann nur sagen, und ich bin als Diplom-Ingenieur eingestiegen in den Schuldienst, kann nur sagen, das ist ein wunderschöner Beruf und ich kann es jedem empfehlen, den Weg zu gehen, wenn man, wie ich als Maschinenbauer, auch an den Ingenieurwissenschaften und an den Naturwissenschaften interessiert ist und dann noch den Schülern dann auch vermitteln darf.
Es ist ja genau der Idealfall, den Herr Straubinger da beschreibt. Was macht einen guten Berufsschullehrer aus oder wann ist jemand in diesem Berufsschullehramt richtig? Es ist einmal die ingenieurmäßige Qualifikation, das Wissen, aber dann kommt dazu eine ganz entscheidende Komponente und das ist das große Herz für die Menschen, für den Vermittlungsprozess. Beides muss zusammenkommen und das macht vielleicht auch nochmal verstärkt die Schwierigkeit aus im berufsbildenden Bereich in den Mangelfachrichtungen, Maschinenbau, Elektrotechnik und so weiter, den entsprechenden Nachwuchs zu bekommen. Denn das Öffnen der Türen für sogenannte Querseiten und Direkteinsteiger aus der Wirtschaft führt ja nicht immer zum Ziel. Dann muss man noch gucken, dass neben dem Fachwissen dann auch wirklich dieses Herz und diese Herzensangelegenheit mit den jungen Menschen in die pädagogischen Prozesse einzutreten, dann auch gegeben ist. Und da tun wir uns zurzeit auch noch schwer, entsprechend auszusortieren, da zu sehen, ist jemand wirklich geeignet, der vielleicht ein richtig guter Ingenieur ist in den Wirtschaftsprozessen, aber ist er dann auch geeignet, im Klassenraum, in den Handlungsprozessen in der Schule auch tatsächlich seinen Dienst zu versehen. Wir machen sehr unterschiedliche Erfahrungen. Wir machen zum Teil sehr gute Erfahrungen, sind wir zufrieden mit den Seiten Quer- und Direkteinsteigern. Wir haben aber auch die anderen Erfahrungen, wo wir sagen, das war die falsche Berufswahl.
Sie sagten das gerade so schön, Herr Keller. Sie sprachen von einem großen Herz. Und das knüpft so ein bisschen an das an, was ich vorhin mit Beziehungsarbeit meinte. Ist das Herz eines Berufsschullehrers idealerweise ein bisschen größer als das Herz eines Gymnasiallehrers beispielsweise?
Ich würde die Frage sofort mit Ja beantworten, denn idealtypisch hat ein Berufsschullehrer, eine Berufsschullehrerin ja auch schon mal betriebliche Prozesse selber erfahren und das öffnet den Horizont für die Situation der jungen Leute, die dann zu unterrichten sind. Neben der Vermittlung von fachwissenschaftlichen Inhalten haben wir immer, auch wenn es nicht im Stellenprofil einer Lehrkraft verankert ist, wir haben aber immer und verspüren immer den Auftrag, die jungen Leute möglichst weit zu bringen, zu einem Ziel, zu einem Teilziel, sie zu vermitteln in weitere Bildungsgänge in unserem hochkomplexen, aber sehr durchlässigen System. Und ich glaube, diese Beziehungsarbeit und das Gucken, was passiert mit der Person auf dem Lebensweg, auf dem Berufsweg, das ist schon sehr stark ausgeprägt bei unseren Kolleginnen und Kollegen.
Aber vielleicht müssen wir, was die Berufsschullehrergewinnung anbelangt, auch mal den Mut haben, vielleicht andere Wege zu gehen. Zum Beispiel eine Art Dualität eines ingenieurwissenschaftlichen Studiums und eines erziehungswissenschaftlichen Studiums herzustellen, wo man dann sich auch während dem Studium dann schon prüfen kann, ob man dann vielleicht doch zwar als guter Ingenieur auch die pädagogische DNA in sich hat, den Beruf dann dementsprechend auch gerne ausbilden kann. Oder, also ich bin schon für eine originäre Ausbildung, nicht, dass man mich da falsch versteht, und ich bin schon für hohe Wissenschaftlichkeit, aber es gibt auch Ingenieure, und das machen uns die Hochschulen dann vor, die vielleicht auch gerne einen Teillehrauftrag an einer Schule übernehmen würden, könnte so natürlich auch immer auch auf dem neuesten Stand sein und die, ich sage mal, einen Mitarbeiter, einen Ingenieur und einen Lehrer sich teilen.
Wir haben die Entwicklung, dass es auf dem Land weniger Azubis gibt und dann entweder ganze Zweige an berufsbildenden Schulen dicht gemacht werden oder gleich die komplette Berufsschule. Was bedeutet das für die gesamte Region?
Das bedeutet, wenn man das konsequent zu Ende denkt, dass eine Region durchaus insgesamt ausbluten kann. Das mag sich pathetisch anhören, aber wenn wir an diesen Schrauben drehen, an Stellschrauben und das auf die kurze Distanz nur betriebswirtschaftlich betrachten, dann haben wir volkswirtschaftlich im Gesamtzusammenhang durchaus große Probleme und Schäden. Ich mache das einfach mal an einem Beispiel deutlich. In die Fläche gehören bestimmte Berufe, da bin ich fest von überzeugt, und zwar die Berufe, die die Wirtschaftsstruktur in der Fläche auch widerspiegeln. Das sind die klassischen Handwerksberufe, wie zum Beispiel Metallbauer, medizinische Fachangestellte, die Friseurin, der Bäcker und so weiter. Wenn diese Berufe in den Auszubildendenzahlen zurückgehen, dann ist natürlich die Politik sehr schnell dabei und sagt so bildungsökonomisch, das lohnt sich nicht. Wir müssen die Berufe konzentrieren, die Klassen zusammenführen. Das können dann Bezirksfachklassen sein, das können Landesberufsschulen sein. Die Konsequenz davon ist aber, dass die Ausbildungszahl zurückgeht, dass bestimmte Auszubildende, Potenzielle nicht in konzentrierte Klassen fahren.
Das heißt, weil sie nicht so weit fahren, also nicht in die nächstgelegene Stadt fahren oder wo auch immer.
So ist es. Also ich kann Ihnen prominente Beispiele nennen. Aus dem gesamten Bundesgebiet fahren Hörakustiker quer durch die Republik, um in Lübeck beschult zu werden in einer bundesoffenen Landesberufsschule. Das ist kein Problem. Auch Fotografen fahren über weitere Entfernung. Ein Trockenbauhelfer oder zum Beispiel ein Fleischer, ein Fliesenplatten-Mosaikleger fährt aber nicht quer durchs ganze Land, weil da einfach Unterschiede in den Mentalitäten, in den Berufen sind. Was passiert in der Konsequenz? Wir verlieren Berufe in der Fläche, damit sinken aber auch die Bildungschancen und die Bildungsgerechtigkeit in den Flächenkreisen, denn die Bildungsgänge hängen ja zusammen in unseren komplexen Systemen. Kann ich Labore nicht mehr aufrechterhalten für einen dualen Beruf, ist auch das berufliche Gymnasium, die Fachschule oder die Berufsfachschule betroffen.
Und umgekehrt würde ich danach sagen, wo bestimmte Ausbildungen in der Berufsschule nicht mehr angeboten werden, stirbt auch ein ganzer Wirtschaftszweig in der Region dann irgendwann langfristig.
So ist es. So ist es. Denn irgendwo müssen die Fachkräfte herkommen. Wenn ich sie nicht mehr habe, stirbt der Beruf aus und die Wirtschaftskraft sinkt auch in diesem Flächenkreis. Und wir haben es ja in unserem Nachbarland mit beobachtet, in Mecklenburg-Vorpommern, wo ganze Landstriche quasi von jungen Leuten verlassen wurden, weil die Perspektiven in anderen Bundesländern, ausgebildet zu werden, Arbeit zu finden, einfach besser waren. Das hat aber verheerende Folgen dann für die Flächenkreise.
Gerade in der Nachbarregion waren halt, weil Sie, Herr Keller, den Beruf Fleischer auch angesprochen haben, in der Schule noch 5 Fleischer. Und für 5 Fleischer kann man natürlich keine Klasse bilden. Und da macht es halt notwendig, dass man dann irgendwo regionale Fachklassen bildet, also mit einer Nachbarschule zusammengeht oder wie auch immer im Nachbarkreis. Aber was dann teilweise so strikt gehandhabt wird, bei uns 16 Schüler drunter, dann muss natürlich dafür Sorge getragen werden, spätestens nach 3 Jahren, dass eine Lösung gefunden wird. Und meistens ist es so, dass die Klasse dann halt wegkommt. Und das ist fatal bei Handwerksberufen und das unterstreiche ich voll, Herr Keller, was Sie da gesagt haben. Wenn die Berufsschule nicht mehr vor Ort ist, in der Region ist, ist der Beruf auch weg mit der Zeit. Und das finde ich schade dann.
Bei welchen Berufen zeigt sich das im Moment besonders? Gibt es da gerade so eine Konjunktur?
Also gerade bei den Nahrungsberufen beispielsweise, Fleischer, auch Fleischereiverkäuferinnen oder auch teilweise bei, was früher auch sehr, sehr nachgefragt war, bei den Mädchen, bei den Friseuren. Da gibt es Einbrüche. An meiner Schule, als ich begonnen habe mit als Schulleiter, waren wir 3-zügig bei den Friseuren. Wir haben zurzeit jetzt Klassenstärken von 9 bis 11 Schülern. Das bedeutet, wenn es uns nicht gelingt, mehr Ausbildungsplätze dazu bekommen, dann ist diese Klasse irgendwann oder dieser Ausbildungsberuf aus der Region weg. Und dann, es gibt jetzt ein neues Berufsbildungsgesetz. Es gibt natürlich auch in manchen Regionen noch Ausbildungsvergütungen deutlich niedriger sind als andererorts oder im Vergleich zu anderen Ausbildungsberufen. Und deshalb ist man auch hierher gekommen, um auch diese Berufe wieder bedienen zu können, dass man da auf eine Mindestvergütung von um die 540 Euro im ganzen Bundesgebiet kommt.
Das waren Ulrich Keller, Direktor am Berufsbildungszentrum Mölln, und Eugen Straubinger, Vorsitzender des Berufsverbandes der Lehrkräfte in der beruflichen Bildung. Sie hören gleich zwei weitere engagierte Berufsschullehrerinnen aus Halle. Eine der beiden wurde im vergangenen Jahr mit dem Deutschen Lehrerpreis ausgezeichnet. Wie geht es den Berufsschulen? Wir wollen heute mit denen reden, die dort unterrichten, weil wir ihre Stimmen selten hören. Berufsschullehrer. Ich habe vor der Sendung mit Kerstin Pilz und mit Skadi Schlesinger gesprochen. Kerstin Pilz leitet die berufsbildende Schule 5, BBS 5, in Halle. Und Skadi Schlesinger unterrichtet dort Deutsch und Kosmetik an einer Schule, in der sie selbst früher Schülerin war. Sie hat für ihren Unterricht im vergangenen Jahr den Deutschen Lehrerpreis bekommen. Die Schüler selbst haben sie vorgeschlagen. Ich habe sie gefragt vor der Sendung, was denn ihren Unterricht aus ihrer Sicht zu etwas Besonderem macht.
Ich brenne für das, was ich tue. Also ich, und genau das bekomme ich auch reflektiert. Ich gehe gerne in meinen Unterricht, ich freue mich darauf und die Freude bekomme ich gespiegelt. Des Weiteren denke ich, dass ich doch sehr positiv grundgestimmt bin und auch recht fröhlichen Unterricht mache, wenn es sich anbietet. Und was mir nachgesagt wird, ist, dass ich besonders empathisch sei und mein Unterricht teilweise sehr empathisch bis liebevoll führe.
Das hört sich so an, als würden Sie sehr viele emotionale Qualitäten brauchen.
Das denke ich schon. Gerade in Bezug auf den Unterricht in der Sprachklasse, wo also junge Menschen, die gerade in Deutschland ankommen, ja, Schule erleben, Schule erfahren, da denke ich, ist dann das Stückchen Herzblut, was ich dort reinstecke, auch kommt dort sehr gut an.
Wie kamen Sie denn überhaupt darauf, Berufsschullehrerin werden zu wollen?
Ja, ich habe nach dem Abitur 1994 eine Ausbildung erst einmal zur staatlich geprüften Kosmetikerin gemacht. Das wusste ich schon als kleines Mädchen, dass ich das gerne machen möchte, und bin danach im Grunde genommen gleich an unserer Schule verblieben, habe also einen sehr guten Abschluss gemacht. Und ja, zu Beginn meiner Zeit an der BBS war ich als Schwangerschaftsvertretung eingesetzt und bin dann aber recht schnell in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis gekommen und habe dann berufsbegleitend pädagogische Weiterbildungsmaßnahmen noch besucht.
Das heißt, Sie sind direkt von Ihrer eigenen schulischen Laufbahn her in die Lehrerkarriere gestartet.
Richtig. Neben mir sitzt meine Physiklehrerin.
Die Physiklehrerin Kerstin Pilz. Genau. Frau Pilz, wie war das bei Ihnen? Offenkundig haben Sie zumindest eine Schülerin nachhaltig begeistern können. Ich nehme an, noch viele andere. Was hat Sie an der Berufsschule gereizt?
Mein Weg war eigentlich ganz anders als der von Frau Schlesinger. Ich wollte Medizin studieren. Das hat in der DDR aber nicht geklappt, aus politischen Gründen. Deswegen bin ich Lehrerin geworden. Man brauchte Mathephysik, also habe ich Mathephysik gemacht. Und bin an die Berufsschule gekommen, weil es dort die Berufsausbildung mit Abitur gab. Und dort habe ich Abiturienten in Mathe und Physik fit gemacht für die Abiturprüfung. Und die wurden dann in der Landwirtschaft ausgebildet. Also diese Berufsausbildung mit Abitur. Da gehörte ich dann eben zum Bereich Berufsbildung und bin einfach im Bereich Berufsbildung geblieben. Und es gab dann zwischendurch nochmal Anfragen vom Gymnasium. Und dann habe ich gesagt, ach nee, mir geht's eigentlich hier an der berufsbildenden Schule so gut. Ich will eigentlich lieber hier bleiben.
Was ist es, was Sie gut finden daran?
Man hat ein ganz anderes Klientel als am Gymnasium. Wir haben nicht mehr die Schüler ab Klasse 5. Wir haben die Schüler, die aus den Sekundarschulen rauskommen oder den Gymnasien rauskommen. Die sind also 15, 16 Jahre alt. Und wir begleiten sie auch nicht von 5 bis 12, 7, 8 Jahre in der Schule, sondern wir begleiten sie ein Jahr bis maximal 3 Jahre bei uns an der Schule. Und dann haben sie den Beruf. Dann sind sie gebildet, sind ausgebildet für den Beruf. Und das fand ich sehr spannend. Also diese kurze Verweildauer, dieses immer wieder neue Schüler zu motivieren, immer wieder neue Schüler mitzunehmen und immer wieder auszutesten. Ist das für ihn oder ist es vielleicht auch gar nichts für ihn? Müssen wir ihn eigentlich ganz woanders hinstecken oder ihm empfehlen, woanders hinzugehen?
Das hört sich tatsächlich an, als würden Sie mit den Schülern zusammen deren Neigungen und Begabungen auch noch mal ein bisschen nachspüren. Das ist nicht alles schon in Stein gemeißelt.
Kann es nicht sein, weil die Schüler sind 15, 16 Jahre alt und man sagt ja, sie werden heute noch unreifer aus der Schule entlassen als früher. Sie werden noch später reif als früher, als vor 10, vor 20 Jahren. Und viele haben noch sehr ungenaue Vorstellungen von dem, was sie wirklich können und was der Beruf von ihnen verlangt.
Und sollen aber eigentlich eine Entscheidung treffen, die das Leben dann trägt.
Haben Sie denn das Gefühl, die Konkurrenz durch die Universitäten ist sehr viel stärker geworden? Ich meine damit den Imagewandel hin dazu, dass immer mehr Eltern sagen, komm, mach das Abitur, vielleicht studierst du im Endeffekt ja trotzdem noch. Also es geht damit eine Abwertung Ihrer Schulform einher und der Ausbildung auch?
Es ist keine Abwertung unserer Ausbildung. Prinzipiell finde ich, Gymnasien sind eine Abwertung der Sekundarschule. Und das ist etwas, was uns sehr traurig stimmt, weil man muss unbedingt nicht die Gymnasien stärken, man muss ganz, ganz viel in den nächsten Jahren die Sekundarschulen stärken. Das sind die Schulen, in denen es die Schüler am schwersten haben für den Beruf oder wo sie für den Beruf vorbereitet werden müssen und dort schlechtere Bedingungen vorfinden als an Gymnasien. Und ich habe jetzt gerade eine Diskussion wieder verfolgt. Es werden jährlich 1000 Lehrer ausgebildet. Es werden 1000 Lehrer in Sachsen-Anhalt, 1000 Lehrerplätze, 1000 Lehrerstellen erstmal als Studenten aufgenommen. Wir brauchen 750 jedes Jahr und das schaffen wir nicht, die einzustellen. Also es werden die Stellen durchaus vom Kultusministerium bereitgestellt, aber die können nicht besetzt werden, weil einfach die Lehrer fehlen. Und ein ganz großes Problem sind Sekundarschullehrer. Die fehlen am allermeisten. Und ich denke schon, dass es daran liegt, dass man meint, dass an den Sekundarschulen die Arbeitsbedingungen für einen Lehrer schlechter sind. Zum Zweiten arbeiten wir natürlich mit den Kammern zusammen. Wir arbeiten mit der Handwerkskammer zusammen. Wir haben die IHK mit Bildungsgängen im Haus und wir haben natürlich Ärzte, Zahnärzte, Apothekerkammer aufgrund unserer Ausbildung. Und dort wird schon sehr stark gegen Hochschulen oder gegen Studium gewettert, weil man meint, gute Absolventen zu verlieren. Von unserer Schule würde ich es nicht unbedingt unterschreiben, dass wir Schüler verlieren, weil an den Gymnasien so viel Abitur gemacht wird.
Was man bei Ihnen beiden raushört, ist eine große Leidenschaft für diesen Beruf, den Sie haben. Zwei meiner eigenen Freundinnen arbeiten auch an Berufsschulen, sind ausgebildete Gymnasiallehrer, sind nicht so begeistert, wie man das bei Ihnen durchhört und sagt, na ja, die Arbeit da ist manchmal auch ein bisschen rauer, da muss man schon auch was einstecken können, die Schüler sind anders, auch oft direkter, rauer, manchmal auch nicht besonders leistungsbereit. Wie finden Sie da den richtigen Anpack? Oder teilt sich das gar nicht mit Ihren Erfahrungen?
Nicht zu 100%. Rauer Ton und wenig Leistungsbereitschaft, das kann ich für mich und meine Klassen völlig gleich, ob es jetzt deutsche, rein deutsche Klassen in einer Kosmetikausbildung oder auch die Sprachklasse ist, so nicht reflektieren. Also wie packe ich an? Ich hole meine Schüler generell dort ab, wo sie stehen. Und baue recht schnell Vertrauen auf und versuche dann schon, dass niemand zu kurz kommt. Ja, und dass man da also dann tatsächlich richtig anpackt an der Stelle.
Also ich will mal mit unserem Schulleitbild anfangen. Unser Leitbild ist ja fachliche Kompetenz, soziale Verantwortung führt für die Zukunft. Und das ist etwas, was wir uns unbedingt auf die Fahnen schreiben. Also wir wollen unsere Schüler unbedingt fachlich kompetent machen. Das ist keine Frage. Das ist der Beruf, den sie ausüben. Aber ich habe schon gesagt, wir sind die berufsbildende Schule für Gesundheit, Körperpflege und Sozialpädagogik. Das heißt auch, dass fast jeder unserer Schüler am Ende mit einem Klienten, einem Patienten, einem zu Betreuenden zusammenarbeiten möchte. Und das ist, insofern verlangen wir sehr viel Sozialkompetenz. Und das ist etwas, was unsere Schule auszeichnet. Das ist ganz anders, das ist ganz sicher anders, wenn man an einer Bauschule arbeitet. Wenn ich Maurer habe, dann ist das Umgangsklima sicherlich rauer. Wir haben durchaus unterschiedliches Klientel in den Klassen. Wir haben Kaufleute im Gesundheitswesen, die sind super exakt, die sind super genau, die wollen alles 100-mal und nochmal genau wissen und möchten um Himmels Willen nicht irgendwo einen Fehler machen. Wir haben Friseure als Gegenpol, die sind ausgesprochen kommunikativ. Und zu diesen kommunikativen Kompetenzen, die man dann im Unterricht oft bremsen muss, muss man dann schon sehr dafür sorgen, dass sie auch fachlich was rauskriegen aus dem Unterricht, was mitnehmen aus dem Unterricht. Und da ist es, glaube ich, auch immer das, was erwartet der Ausbilder. Ich denke, der Ausbilder im Friseursalon erwartet etwas anderes als ein Ausbilder im Krankenhaus, wo der Schüler an der Abrechnung vom Krankenhaus Buchhaltung sitzt. Und das macht, glaube ich, den großen Unterschied aus.
ist eigentlich schon eine ganz gute Überleitung zu dem großen Komplex, wie Sie eigentlich mit den Ausbildungsbetrieben zusammenarbeiten. Sie haben das ja gerade schon gesagt, ein nicht unbeträchtlicher Teil der Schüler an Ihrer Schule macht eine vollschulische Ausbildung bei Ihnen. Also er ist Vollzeit bei Ihnen, der ist gar nicht im Betrieb irgendwo. Wie läuft die Zusammenarbeit mit den Ausbildungsbetrieben bei Ihnen?
Für die Berufsfachschule Kosmetik kann ich sagen, dass also die Schülerinnen und Schüler im zweiten Ausbildungsjahr ans Praktikum gehen. Das Praktikum dauert das ganze Schuljahr hinüber und die wird natürlich durch uns als Lehrkräfte ganz stark bedient, indem wir die Praktikumsbetreuung dort machen. Das heißt, wir sind also stark vernetzt mit den Ausbildungsbetrieben. Die Schüler können wählen, ob sie in einen Kosmetiksalon gehen, ob sie in ein Wellnesshotel gehen, ob sie zum Hautarzt ins Praktikum gehen. Und sie bekommen von uns Empfehlungen, wo es also gut passt, das Praktikum zu machen, und wird dann durch uns betreut. Das heißt, der telefonische Kontakt findet wöchentlich statt und es wird jedes Praktikum oder jede Schülerin wird mindestens zweimal pro Schuljahr auch besucht. Und also die Kommunikation mit den Betrieben ist sehr rege und intensiv und das läuft. Das kann ich nur so sagen.
Wir haben in den vollzeitschulischen Bildungsgängen ja als Praxispartner nicht unbedingt Ausbildungsbetriebe. Ich würde hier gar nicht diesen Begriff wählen, sondern wir haben dort Praxisanleiter beispielsweise, die für unsere Schüler der Ansprechpartner sind. Also gerade wenn man an die Sozialpädagogik denkt, Frau Schlesinger hat jetzt von der Kosmetik gesprochen, da ist es die Kosmetikerin vor Ort im Salon. Bei sozialpädagogischen Einrichtungen ist es eben der Erzieher vor Ort, der sich mit dem Schüler beschäftigt, wo er entweder 4 Wochen im Praktikum ist oder 20 Wochen oder 15 Wochen, das regeln die Verordnungen, sodass die Schüler diese praktischen Tätigkeiten bei uns auch noch einmal üben und dann aber wirklich rausgehen und mit echten Menschen arbeiten.
Wirkt sich das denn auf die Beschäftigungsquote derjenigen aus, die Sie ausbilden, wenn die eher eine Vollzeitausbildung bei Ihnen machen, weil die nicht so nah an den Betrieben dran sind wie jemand, der eine klassische duale Ausbildung macht?
Es gibt keine klassische duale Ausbildung in diesen Bereichen, die wir machen. Also wenn wir an die Kosmetik denken, dort hatten wir mal als Land Sachsen-Anhalt probiert, die Kosmetikausbildung dual zu machen. Dual heißt ja, dass ein Salon einen Ausbildungsvertrag mit dem Schüler abschließt, mit dem Auszubildenden abschließt und er diesen Schüler dann nur bei uns anmeldet in der Schule zur Beschulung und er ihm eine Ausbildungsvergütung zahlt. Ja, so läuft das in der Arztpraxis ab, bei medizinischen Fachangestellten, so läuft es in der Apotheke ab, bei pharmazeutisch-kaufmännischen Angestellten. Und so kann es auch bei Kosmetik ablaufen. Und jetzt kommt das große Aber. In der Kosmetik hat es sich überhaupt nicht etabliert. Wir hatten die Landesfachklasse, das heißt vom ganzen Land Sachsen-Anhalt, alle Schüler, die von Kosmetiksalons ausgebildet werden, zusammen in einer Klasse. Und das waren am Ende 3 Schüler. Und damit wurde die Ausbildung als Berufsschulausbildung eingestellt. Das heißt, wir können das gar nicht vergleichen. Die Ausbildung, die wir haben, gibt es nur in Vollzeit. Es gibt keinen Physiotherapeuten, der in Teilzeit in der Berufsschule ausgebildet wird. Die Berufe sind nur vollzeitschulisch möglich.
Und wie ist es mit dem Übergangssektor? Also über den wird ja auch immer ganz viel geredet. Mhm. Die bundesweite Zahl ist, dass ungefähr 1/3 aller Berufsschüler in diesem Übergangssektor landet. Also das sind so Ausbildungsvorbereitungsklassen für alle, die den Hauptschulabschluss nicht geschafft haben. Welchen Stellenwert hat das bei Ihnen?
Naja, wir haben ein Berufsvorbereitungsjahr in Sachsen-Anhalt. Und in diesem Berufsvorbereitungsjahr werden Schüler aufgenommen, die einer Berufsvorbereitung bedürfen. Das sind natürlich in erster Linie die Schüler, die keinen Abschluss, auch nicht den Hauptschulabschluss geschafft haben. Dort haben wir an der Schule ungefähr 5%. 5% unserer Schüler sind BVJ-Schüler, mehr sind es nicht.
Das ist sehr wenig.
Alle anderen Schüler, alle anderen Schüler sind in Berufen oder sind in vollzeitschulischen Bildungsgängen, wie beispielsweise der Fachoberschule, wo man die Fachhochschulreife erreichen möchte, oder in der Berufsfachschule Sozialpflege, wo es keinen Beruf am Ende gibt, sondern den Realschulabschluss und die Möglichkeit, zum Beispiel in eine Fachschule anschließend zu gehen.
Wie bewerten Sie das, diese Übergangsklassen? Das ist ja für Sie ein relativ kleines Segment. Ist es auch ein problematisches Segment, bei dem Sie gerne was ändern würden?
Wenn man sich die Biografie der Schüler anschaut, dann haben die, wir haben in Sachsen-Anhalt eine 9-jährige Vollzeitschulpflicht. Die sind also 9 Jahre lang in die Schule gegangen. Wir haben also Schüler, die sind jetzt 15 Jahre alt geworden, sind 9 Jahre in der allgemeinbildenden Schule gewesen und haben nur erfahren, dass sie das alles nicht können und nicht schaffen und am Ende auch nicht mehr wollen. Diese Schüler dann anschließend noch ein Jahr in die Schule zu schicken, ist eigentlich fast makaber. aber es fällt einem ja kaum was Besseres ein. Das Gute am Berufsvorbereitungsjahr ist, dass die Schüler dort viel fachpraktischen Unterricht haben. Das heißt, wir haben auch dort für die Schüler, die gehen auch dort in unseren Kosmetiksalon rein, also unser Fachpraxisraum Kosmetik. Wir haben einen Fachpraxisraum zur Frisurengestaltung für diese Schüler. Die gehen in die Küche, machen Ernährung. Die haben Nähmaschinen da, wir haben Bügelmaschinen da, wir haben Waschmaschinen da, um den Bereich Hauswirtschaft abzudecken. Die gehen natürlich in die Computerkabinette, um Wirtschaft, Verwaltung praxisnah zu erlernen und haben dort um die 16 Stunden, also quasi zwei ganze Tage, wo sie nichts anderes als Fachpraxis machen. Trotzdem ist die Theorie für diese Schüler sehr schwer und wir müssen sagen, dass wir gut darin sind, die auf den Beruf vorzubereiten. Die haben auch ein Praktikum zwischendrin, das wir als Projektpraktikum mit Lernen durch Engagement begleiten, aber ungefähr 80% kriegen das Abschlusszeugnis im Berufsvorbereitungsjahr. Das heißt, sie haben das Ziel, sich auf einen Beruf vorzubereiten, erfüllt, aber nur etwa 20-30% schaffen am Ende tatsächlich den Hauptschulabschluss. Und das ist traurig.
Hätten Sie eine Idee, wie man es ändern könnte, was man umbauen müsste im System?
Naja, ich denke, für diese Schüler ist noch viel mehr Praxis nötig. Ich denke, so einen höheren Praxisanteil, wo sie viel mehr Praktikum machen, wäre günstiger. Es ist auch eine Frage des Timings. Die sind jetzt resignierend zum Großteil aus der Schule rausgegangen. Bei vielen macht sich diese Resignation sicherlich auch als Aggressivität deutlich, dass sie einfach Lehrern gegenüber prinzipiell negativ eingestellt sind. Und das aufzubrechen, ist für unsere Kollegen eine unglaublich schwierige Aufgabe.
Wenn wir gerade schon so ein bisschen in den etwas politischeren Bereich kommen, ich habe so im Eingangsstatement gesagt, die Berufsschule ist eigentlich so eine Art etwas vergessene Schulform, die still und sehr effizient vor sich hin arbeitet, aber über die relativ wenig berichtet wird. Haben Sie das Gefühl, dass Ihnen etwas fehlt und dass Sie mehr gesellschaftliche Aufmerksamkeit bräuchten?
Ich denke, unser Stellenwert in unserer Region ist ein sehr hoher. Unsere Schule hat einen sehr guten Ruf. Berufsbildende Schule 5 in Halle ist auch eine sehr große Schule. Wir decken viele Berufsbilder ab.
Also letztendlich sind die berufsbildenden Schulen schon immer vergessene Schulen. Das liegt einfach auch daran, zwei ganz knallharte Faktoren. Das eine, wir sind zum Beispiel in der großen Stadthalle, ich weiß nicht, wir haben garantiert mehr als 30 allgemeinbildende Schulen, aber wir haben gerade mal 4 berufsbildende Schulen. Damit sind wir schon mal zahlenmäßig sehr gering. Das heißt, wenn Schülervertreter zum Beispiel zusammenkommen von der Stadthalle, dann sind die BBS auch schon unterpräsentiert. Das heißt, das, was dort beschlossen wird, ist selten etwas, was den berufsbildenden Schulen in irgendeiner Form nützt. Das zweite ist, wir haben unsere Schüler halt wirklich nur 1 bis maximal 3 Jahre. Selbst eine Grundschule hat ihre Schüler 4 Jahre und damit deutlich länger. Die emotionale Bindung an die Schule ist damit auch nicht sonderlich hoch. Die sind in gewisser Weise auf dem Sprung.
Und ich vermute, im Unterschied zu Sekundarstufen und Gymnasium und erst recht Grundschulen, müssen sie auch kaum Elternarbeit machen oder können vielleicht auch kaum Elternarbeit machen.
Ja, wir haben dort, wo wir minderjährige Schüler haben, also wir beziehen natürlich, soweit es geht, die Eltern mit ein. Wo wir minderjährige Schüler haben, müssen wir es, das ist ganz klar, das tun wir in jedem Fall. Und dort, wo die Schüler noch nicht 21 sind, haben wir ja oftmals Schüler, die sozial abhängig sind, die noch zu Hause wohnen oder das Geld von zu Hause brauchen. Und auch dort versuchen wir, über die Elternhäuser vieles zu steuern. Na, wir haben also die Elternhäuser schon mit da, aber sie haben nicht den Stellenwert wie an der Sekundarschule oder am Gymnasium. Da sind eher dann tatsächlich auch in der Berufsschule die Ausbilder die wichtigeren Ansprechpartner. Dass man sagt, also ihre Schülerin, wir rufen den Arzt an und sagen, ihre Schülerin ist schon wieder nicht zum Unterricht gekommen, ist irgendwas los, was wissen wir nicht, warum taucht die nicht auf? Oder wir haben jetzt festgestellt, dass sie sehr unkonzentriert ist, dass sie in Leistung abfällt, sollen wir sie der Schulsozialarbeit vorstellen?
Lassen Sie mich noch einen Punkt ansprechen, weil wir das häufiger von Unternehmen hören, die sagen, die Ausstattung der berufsbildenden Schulen, die ist oft für unsere Begriffe total veraltet, Stichwort Digitalisierung. Also eigentlich lässt sich so überhaupt niemand mehr ausbilden, der dann im Betrieb irgendwie von Wert sein soll. Oder ein weiterer Punkt, das Know-how der Lehrer bei allem, was Digitalisierung, moderne Technik und so weiter angeht, ist auch veraltet. Haben die Betriebe da manchmal recht?
Da haben die Betriebe mit Sicherheit recht, weil die Betriebe viel näher dran sind, weil sie auf Wirtschaftlichkeit getrimmt sind und wirtschaftlich sein müssen. sich ein System ausgesucht haben, mit dem sie arbeiten. Und wenn sie jetzt 3 Ausbildungsbetriebe haben, dann haben sie an 3 Ausbildungsbetrieben, selbst im gleichen Beruf, 3 verschiedene Systeme. Und damit ergibt sich das Problem für die berufsbildende Schule. A, die Kollegen sind in der Tat nicht alle fit, medial. Da ist großer Nachholbedarf. Wir haben ja gerade den Digitalpakt. Die Bundesregierung ist ja gerade dabei, dort gegenzusteuern, und zwar massiv gegenzusteuern. Und dort ist das Allerwichtigste, dass wir mit den Kollegen beginnen. Die Fortbildung der Kollegen. Dieses Angstnehmen vor Digitalisierung. Und dort wird ganz sicherlich auch unterschätzt, wie hoch der Aufwand an der Schule ist, diese Medien vorzuhalten und funktionstüchtig zu halten.
Wenn Sie sich was wünschen dürfen, politisch was wünschen dürfen, Sie beide, Mama, beide als Schlusswort, Frau Schlesinger und Frau Pilz, was würden Sie sich wünschen für Ihre Schule?
Sie haben vorhin schon gesagt, die berufsbildenden Schulen, über die wurde wenig gesprochen. Dass wenig über die berufsbildenden Schulen gesprochen wurde, lag auch unter anderem daran, dass wir einfach stillschweigend und kontinuierlich unsere Arbeit fortsetzen konnten. Alle anderen haben irgendwelche Schulreformen über sich ergehen lassen müssen. Wir nie, Gott sei Dank. Das heißt, alle Reformen, die bei uns waren, waren inhaltliche Dinge, dass man Lehrpläne erneuert hat. Und das sollte man unbedingt weitermachen. Und da sollte man unbedingt darauf achten, dass dort ausreichend Kapazität außerhalb der Schule zur Verfügung gestellt wird. Dass also nicht die Kollegen so stark diese Arbeiten machen müssen. Und dass die Kollegen insbesondere von Statistiken, von technischen Dingen, die neben dem Unterricht zu machen sind, entlastet werden.
Diesem Wunsch schließe ich mich ausdrücklich an. Also die Leistung, die wir vor, zwischen, nach oder auch neben dem Unterricht erbringen müssen, die Verwaltungsarbeit, Schülerakten, Krankenscheine einsortieren und eintragen, etliche Teamsitzungen, Bildungsgangteam, Basisteams und so weiter, Listen, die monatlich oder wöchentlich abzugeben sind. Das macht einen Großteil unserer Arbeit aus und der Unterricht ist nur der kleine Baustein, die Belohnung des Ganzen, die uns letztendlich die Motivation gibt, weiterzumachen.
Und auf den möchten Sie sich gerne mehr konzentrieren.
Richtig.
Richtig. Und dann sollte niemand vergessen, dass Lehrer ein Fulltime-Job ist.
Ja, richtig.
Der ist mit 40 Stunden selten abgedeckt und lediglich 25 davon stehen im Fokus der Öffentlichkeit.
Mhm. Und das gilt dann wieder für alle Lehrerberufe. Heute ging es bei Campus und Karriere aber um Berufsschulen. Die wenig beachtete Schulform, obwohl jeder vierte deutsche Schüler dort ausgebildet wird zum Handwerker, Techniker und so weiter. Gerade gehört haben Sie Skadi Schlesinger, Lehrerin für Deutsch und Kosmetik an der Berufsschule BBS 5 in Halle, ausgezeichnet mit dem Deutschen Lehrerpreis 2019 in der Kategorie Schüler zeichnen Lehrer aus. Und ihre Schulleiterin und ehemalige Lehrerin Kerstin Pilz. Zu Gast waren in der ersten Hälfte der Sendung von Campus und Karriere auch Ulrich Keller, Direktor am Berufsbildungszentrum Mölln, und Eugen Straubinger, Vorsitzender des Berufsverbandes der Lehrkräfte in der beruflichen Bildung. Das hier war Campus und Karriere. Ich bin Sandra Pfister. Ihnen noch einen schönen Samstag.